Ich bin dankbar für dieses alte Kampflied der Heiligungsbewegung. Die Johanna Meyer, die das geschrieben hat, war Mitarbeiterin vom Arnold Beauvais. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, der Arnold Beauvais war der Pastor der französischen Freien Gemeinde und der Franz Eugen Schlachter war der Pastor der deutschen Freien Gemeinde. Und sie haben unter Alkoholikern gearbeitet, Johanna Meyer, und die wusste, von was sie hier geschrieben hat. Die wusste, was Sünde ist, die wusste, was Bindung ist, die wusste, was Elend ist. Und wenn man das dann sieht, dann siehst du, hier war ein wirklicher Glaube an das volle Evangelium, dass der Sünder aus dem Elend reißt. Und ich denke, das ist wichtig, weil ich möchte heute Morgen mit uns auch etwas ansehen, das mit dem zu tun hat, was in Wilhelm Busch einst passiert ist, als er am Bodensee war. Wilhelm Busch war einst am Bodensee. Und sie liefen dann am Ufer entlang und früher hat man etwas unorthodox bestimmte Dinge entsorgt. Und die haben früher die, Grabsteine haben sie ins Wasser geworfen. Und der Wilhelm Busch hat dann von oben die Grabsteine gesehen, die alle da lagen. Und dann stand da drauf Fritz Müller 1898 bis 1960, Max Meyer 1850 bis 1907, also da standen immer die Namen drauf und immer Stricklein dazwischen. Und Busch sagt dann, er fuhr zusammen, als er plötzlich sah, ist das Leben nicht mehr als ein Strich zwischen zwei Jahreszahlen. Wir tun doch alle so, als würden wir immer hier leben. Wir tun doch alle so, als wären wir immer da. Überhaupt in der Jugend beginnt es, dass man einfach denkt, ja, so läuft es weiter. Ob es dann gut oder schlecht läuft, aber man ist einfach gegenwärtig. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Man ist gegenwärtig, ohne sich bewusst zu sein, dass unser Leben wirklich bloß so ein kleiner Strich ist. Ich möchte uns dazu lesen, ein paar Stellen, einfach um diesen Lauf des Lebens zu kennzeichnen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man versteht als Mensch, so wie das vom Sündenfall her geschehen ist, dass nämlich der Tod eintrat. Das heißt, wir altern ja nur wegen dem Sündenfall. Wir sterben nur wegen dem Sündenfall. Wir werden nur krank wegen dem Sündenfall. Hätte es keinen Sündenfall gegeben, das ist der größte Beweis, dass die Bibel stimmt, dann würde keiner von uns hier irgendetwas Elend haben. Man kann ja ganz viele Dinge gar nicht von der Logik erklären. Die kannst du nur geistlich erklären, warum es Mensch so geht. Und wenn man das sieht, dieser geistliche Tod, der bewirkt dann, dass am Schluss eben auch eine Zahl steht, dass wir eben nur eine bestimmte Anzahl von Jahren haben, wo dann es plötzlich aus ist. Und wann das aus ist, das bestimmt der lebendige Gott. Und diese Spanne, die ist für uns ungeheuer wichtig, weil das ist das Einzige, was wir haben. Wenn die rum ist, ist vorbei. Und von daher ist mir es einfach wichtig, das zu beleuchten von der Bibel her in diesen Phasen des Lebens, in diesen Abschnitten. Die sind ungeheuer wichtig. Aber zuerst allgemein. Es ist für mich mit am erschütterndsten, dass das Buch Hiob das tiefste Buch ist über diese Thematik. Niemand hat in der Heiligen Schrift so tief über diese Dinge geschrieben wie das Buch Hiob. Ich lese uns Hiob 14, 1 bis 4. Der Mensch, da steht jetzt Adam, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einen solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Adam wurde der Unreine. Und seit derzeit ist jeder Mensch, der geboren wird, ein Unreiner. Und damit ist er vom Weibe geboren. Adam und Eva waren ja nicht vom Weibe geboren. Sie waren geschaffen direkt. Aber dann ist jeder Mensch, der über die Erde geht, vom Weibe geboren. Jetzt sagt die Bibel, er lebt kurz. Das ist der Strich zwischen den zwei Zahlen. Er lebt kurz. Und in der Zeit, wo er lebt, hat er ein Merkmal. Und das heißt Unruhe. Das heißt, natürlich kommt die Seele nicht zur Ruhe, sondern es gibt diesen Effekt wie in der Natur, dass eine Blume aufblüht, verwelkt und dann verblüht und dann zugrunde geht. Und dann sagt er, und was da noch reinspielt, dann geht Gott noch mit mir ins Gericht wegen dieser Zeit. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Hiob 5, Vers 7. Es wird im Buch Hiob in allen Schattierungen beleuchtet. Da sagt die Bibel jetzt was ganz Brutales. Folge des Sünderfalls. Sondern der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Das heißt, er sagt hier ganz klar, dieser Sündenfall bewirkt, dass der Mensch ein Objekt ist, das letztendlich dem Unglück ausgeliefert ist. Er ist dem Teufel ausgeliefert, er ist der Sünde ausgeliefert, er ist seinem eigenen bösen Herz ausgeliefert. Das bewirkt automatisch Unglück. Wisst ihr, und ich habe über 30 Jahre direkt an der Front auf einer Bank gearbeitet. Und wenn ihr, es gibt wahrscheinlich zwei Bereiche, wo du am ehesten vielleicht noch beim Notar, weil da siehst du dann, das Erbe ist auch so eine heiße Sache. Aber wenn es ums Geld geht und wenn es um die Gesundheit geht, dort siehst du es auch. Dann siehst du, was ein Mensch wirklich ist. Dann siehst du, was rauskommt. Oder wenn man erbt, der Notar sieht das auch, der kann auch ein Lied singen von diesen Dingen. Und wenn ich gesehen habe, ganz ehrlich, wie viele glückliche Menschen habe ich gesehen? Und ich habe sehr reiche Leute gehabt. Ich habe die reichsten Leute gehabt, kann man sich nicht vorstellen. Ich habe aber auch Leute gehabt, die morgens um 8 Uhr bei mir am Bankschalter standen und gebettelt haben, dass ich ihnen 1,50 gab, dass ich ein Wurstweckle kaufen konnte, weil die Frau sie nachts rausgeschmissen hat. Weil da totale Zerrüttung war in der Familie, totale asoziale Verhältnisse. Habe ich alles gehabt. Ich habe immer eine Bandbreite gehabt, vom Schlimmsten bis zum Besten. Ich habe alles gehabt, was man sich vorstellen kann. Aber etwas ist mir aufgefallen. Durch die ganze Bandbreite dieser Menschen, ich habe fast keinen gefunden, der das nennt, was man, der das dargestellt hat, was man glücklich nennt. Ich habe fast überall Unglück gesehen. Ich habe Leute gesehen, die keinerlei Nöte hatten, die waren so verbittert, die haben um sich geschlagen wie die Wilden. Dass ich manchmal sagen musste, Entschuldigung, was ist mit euch los? Wem es noch so kurzfristig oft am besten ging, das waren die Spötter, das ist mir auch aufgefallen. Das ist eigentlich seltsam. Weil die haben sich ungeheuer in ihrem Spott erfreut. Wenn es aber selber dreckig ging, dann uns Unglück sich selber getroffen hat, dann war der Spott schnell vorbei. Aber das ist ein Merkmal, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe das wie ein Bild hinter mir, diese Eindrücke, die war erschütternd. Hiob 9, 1 bis 3, jetzt sagt die Bibel, wahrhaftig, ich weiß, dass es sich so verhält. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott, wenn er mit ihm rechnen wollte, so könnte er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Und er hat etwas erkannt. Er sieht ganz klar, dass hier jede Form von Hader, jede Form von Rebellion, alles, was man Gott gegenüber tut, völlig sinnlos ist. Weil wenn Gott einmal beginnt, mit mir zu reden, dann kommt diese ganze Sündhaftigkeit, dann kommt dieser ganze Dreck, kommt das Licht. Und dann kann ich ihm, wenn er mir tausend Fragen stellt, ich kann ihm nicht eine beantworten. Und plötzlich bin ich ein elender Tropf in diesem Unglück, das über den Menschen kommt. Im gleichen Kapitel, Vers 30 und 32, sagt die Bibel, wenn ich mich auch mit Schnee waschen würde und meine Hände mit Lauge reinigte, so würdest du mich doch in die Grube tauchen, sodass sich meine eigenen Kleider vor mir äkelten. Er will hier zum Ausdruck bringen, dass die Unreinheit des Menschen so brutal ist, wenn Gott in seiner Heiligkeit, der ja Böses nicht einmal ersehen kann, sagt die Bibel, der in seiner absoluten Lichtswelt, wenn der uns Gläubige ansieht, dann sind wir genau so, wie er es hier beschreibt. Er sagt, du kannst machen, was du willst. Du hast keine Chance. Du kannst nichts tun. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt, du kannst nichts tun. Jemand anders kann was tun, aber du als Mensch kannst nichts tun. Er sagt, du bist in diesem Zustand und wenn die Welt untergeht. Hiob 15, Vers 14. Was ist der Sterbliche, dass er rein sein sollte und wie kann der von einer Frau Geborene gerecht sein? Also, ist euch aufgefallen, er sagt immer, der geboren wird, der normale, natürliche Empfänger von Erbgut. Und jeder Empfänger von Erbgut empfängt Erbsünde. Das ist eine Kette. Darum sagt er immer, der von der Frau Geborene. Das ist der natürliche Prozess, weil hier immer die Sünde der Vorväter mit letztendlich vererbt wird. Und die Sünde des Vorvaters, steht in der Bibel, dein erster Vater hat gesündigt, Adam. Und die haben wir am Hals. Siehe, seinen Heiligen traut er nicht. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Abscheuliche, der Verdorbene, der Mensch, der Unrecht wie Wasser säuft, da steht im Grundtext die Wirklichkeit, im Hebräischen ist. Und da steht im Grundtext, obwohl es so eigentlich vom Sinn her richtig übersetzt ist, aber im Tiefsten legt er den Akzent ihrer Feinheit vom Urtext auf den Mann. Nämlich Adam, die Erbsünde, die übertragen wurde. Hiob 25, Vers 4 bis 6. Wie kann aber der Sterbliche gerecht sein vor Gott? Wie will der rein sein, der von der Frau geboren ist? Fällt euch auf, wieder der von der Frau geborene, der die Erbsünde am Hals hat, der den ganzen Dreck am Hals hat. Das ist letztendlich verantwortlich für das Unglück zwischen diesen zwei Jahreszahlen. Das ist das, was dieses Strichlein prägt. Sieh, sogar der Mond leuchtet nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Sterbliche, die Made und das Menschenkind, der Wurm. Wisst ihr, wenn ihr das einmal sieht, was der Mensch in seinem Hochmut von sich gibt. Also mir ist es auch aufgefallen, wenn du in alle Gesellschaftsschichten Einblick hast, und das habe ich durch meinen Beruf teilweise echt gehabt, dann siehst du, ich bin schon einen Tisch neben FIFA-Präsident guckt, gell, wenn du das so siehst, dann siehst du die Menschen plötzlich, das sind ja auch Menschen. Gell, die sehen sogar ganz normal aus, wenn du sie live siehst. Und die sehen manchmal sogar auch ganz bisschen anders aus, wie wenn du sie in den Medien siehst. Gell, du siehst dann auch, der hat auch Probleme im Gewicht. Du siehst auch, wie er ist. Und, ja, ihr versteht, das sind Menschen, ganz normale Menschen wie wir. Aber wenn du siehst, wie sie sich projizieren, dann denkst du, die sind was Größeres. Sie sind Maden, sagt die Bibel, Würmer, die im Dreck hausen. Ist doch keine schöne Aussage von der Bibel, müsst ihr euch vorstellen. Die Bibel ist doch ganz eiskalt, wirklich eiskalt. Psalm 144, Vers 4. Der Mensch gleicht einem Hauch, seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. Er sagt, das ist eben das Elend. Dieser Fluch des Sündenfalls bewirkt, dass dieser Strich zwischen den zwei Jahreszahlen eigentlich eine Periode des Elends ist. Wisst ihr, dass da immer wieder freudige, schöne Sachen gibt, ist keine Frage, aber als Ganzes ist es ein Elend. Und die Bibel geht davon aus, das ist einfach so. Und in 1. Petrus 1, 24, auch im Neuen Testament, greift der Petrus das wieder auf. Und zwar, es ist eine Grundaussage, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Wisst ihr, das sagt Bibel ganz nüchtern auch den Gläubigen, und sie redet vorher von den Wiedergeborenen und sagt, das Ding ist ganz einfach, auch der Wiedergeborene, auch der Gläubige, der zum Glauben kommt, unterliegt dieser Beschränkung. Weil wir immer noch im Fleisch sind, wir sind immer noch Menschen, wir haben immer noch die alte Natur, obwohl in uns was anders ist wie beim Ungläubigen. Da ist die Rettung, die Wiedergeburt, der Heilige Geist ist in uns. Aber er sagt trotzdem, es ist auch so, dass die Herrlichkeit auch des Gläubigen weggeht. Auch das Leben des Gläubigen geht vorüber, wie ein Geschwätz, sagt die Schrift an anderer Stelle. Das geht auch so vorbei. Und auch beim Gläubigen steht dann auf dem Grabstein, Jahreszahl 1, Strich, Jahreszahl 2, da ist nichts zu machen. Und der schönste, blühendste Mensch ist irgendwann verwelkt. Und irgendwann guckst du in den Spiegel und erschrickst und sagst, bin ich verwelkt? Ich habe das einmal mitgekriegt, wo ich es noch gar nicht gefühlt habe. Wir haben mal Fußball gespielt auf der Freizeit. Und da sagt eines meiner Kinder zu mir, ist das komisch? Dann sage ich, was denn? Wenn so ein Opa im Tor steht. da bin ich dann doch geschwind. Habe ich gesagt, ja, wie das? Ich habe es ja nicht gefühlt. Ich bin mir vorgekommen wie ein 15-Jähriger. Aber da waren schon graue Haare, versteht ihr? Und vielleicht schon so der leichte Bauchersatz. Das wesentliche Merkmal des Alters, ihr versteht. Und wenn du das siehst, dann musst du dir sagen, auch du kommst nicht davon. Du kommst nicht davon. Mein alter Kassier hat immer gesagt, spöttisch, ihn hat es dann selber völlig unerwartet getroffen, hat immer gesagt, mein Vater hat gesagt, oder mein Opa, wenn die Stauberei nicht aufhört, trifft uns auch noch. Hat immer mir spöttisch gegenüber gesagt. Und der ist dann genau so gestorben. Völlig unerwartet, völlig unvorbereitet, völlig, sag mal, ich glaube, es war ein Jahr nach dem Vorruhestand, wo jeder gedacht hat, dieser gesunde, kräftige Mann, er wird jetzt aufblühen, dann hat es ihn getroffen. Wisst ihr, und das ist das Nächste. Da hängt ein Damoklesschwert noch über uns, und zwar, die erste Zahl, die ist allgemein bekannt. Und dass der Strich mit der zweiten endet, ist auch in Ordnung. Aber jetzt kommt das Problem. Du kannst die zweite Zahl nicht beeinflussen. Du kannst noch so gesund leben und trotzdem sterben. Das heißt, du hast als Mensch keinerlei Einfluss, wenn das Schwert fällt. Wenn der Faden deines Lebens durchgeschnitten wird, das allein hat der lebendige Gott. Ihr merkt, wenn du das so siehst, da erschrickst du und sagst, bin ich als Mensch so ein elendes Geschöpf? Ja. Hebräer 9, 27 sagt es. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jetzt kommt nämlich das Nächste. Die Bibel sagt, nicht nur dieses Elend zwischen diesen zwei Jahreszahlen ist ein Problem, sondern danach Gericht. Wisst ihr, jetzt kommt natürlich auch das Problem, dass man manchmal in der Gemeinde tut, wie wenn hier alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre, darf ich es mal so sagen in diesem Sprichwort. Wisst ihr, auch das prägt uns. Wilhelm Busch hat nicht umsonst schon mal gesagt, und der war ein Praktiker, das ist der Unterschied, der war ein richtiger Praktiker. Er hat gesagt, wenn ich meine Gläubiger angucke, sagt er, dann muss ich manchmal sagen, oh ihr Gläubiger, betet doch auch mehr. Und zwar wisst ihr, was ihr beten müsst. Ihr müsst beten, Herr, erlöse mich von dem Bösen. Ihr seid so böse zueinander, ihr seid so giftig hinterrum, ihr seid so im tiefsten Bös. Dieser Sündenfall hat auch bei euch Spuren hinterlassen, betet doch, erlöse mich von dem Bösen. Wisst ihr, der hat was begriffen, was hier auch da ist. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Dramatischen. Offenbarung 20,11. Es wird am Schluss von jedem Leben, wenn diese zweite Jahreszahl eintritt, wird etwas passieren. Das Erste, bei dem Ungläubigen wird etwas Katastrophales passieren. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Das ist nach der Auferstehung. Schon vorher ist ein Mensch, wenn er aufwacht, in der Vorhölle oder wie im Untersuchungsgericht. Aber dann am Schluss kommt eigentlich das Brutale. Offenbarung 20,11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht floh in die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt, am Schluss wartet für den, der nicht im Buch des Lebens ist, der nicht gläubig ist, der nicht zum Glauben kam, der dieses Elend nicht beendet hat, auf biblische und göttliche Art und Weise, wartet der Feuersee. Und auf uns Gläubige wartet auch etwas. Das ist was völlig anderes. Wir Gläubige können nicht mehr verloren gehen, wenn wir in der Ewigkeit sind. Aber die Bibel sagt was in 1. Korinther 3. Und zwar, da haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Ab Vers 11. Es wird ein sogenanntes Preisgericht geben. Bematos war in der Welt der Antike, war das die Preisrichtertribüne. Und hier heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird, welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, in Deutschland wird es ein Feuergericht geben. Beim Preisgericht. Da wird der Herr Jesus, das, was unser Leben hervorgebracht hat, durch ein Feuergericht hindurchgehen lassen. Und da wird was ganz Einfaches passieren. Holz, Heu, Stroh entspricht der alten Natur. Heuchelei, bloß Schande halber getan, bloß Schau, bloß frommes Theater, Egoismus, selber eigen gelebt. Das alles wird verbrennen, da wird nichts übrig bleiben. Übrig bleibt Gold, Silber, edle Steine. Gold, das Wesen Gottes, alles, was wirklich aus der Erlösung heraus getan wurde. Silber, Bild fürs Wort Gottes, edle Steine, die Steine, die im Herzen Jesu lagen, das heißt, was in der Beziehung zum Jesus passiert ist, in diesen drei Dingen, also Wort Gottes, das Wesen der Erlösung, was aus der Erlösung herauskam und in der Beziehung zum Jesus, das wird bleiben. Und das wird dann der Maßstab sein, was unser Leben vor Gott wert war. Und da werden wir staunen. Wir werden vielleicht denken, der wird ganz oder die wird ganz stark belohnt werden. Und wir werden völlig erstaunt sein, dass wenn dieses Feuergericht über die Gläubige drüber gegangen ist, dass du plötzlich vielleicht ein unscheinbares Mütterlein, das jeder in der Gemeinde übersehen hat, dastehen wirst. Und sie wird dastehen vielleicht mit 5 Kronen, weil das die Person war, die durchs Gebet alles gesteuert hat. Immer wieder, wenn ich Erweckungen sehe, siehst du, dass Gott durch Gebet Erweckungen gesteuert hat, wo Menschen treue Beter waren, die etwas getan haben. Du kannst das nicht sehen vorher. Paulus sagt ja auch, ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Das heißt, ich kann es selber nicht vorher beurteilen. Darum bin ich ja so auf die Heilige Schrift angewiesen, weil ich gar kein Beurteilungsvermögen habe, persönlich. Die Bibel sagt dann im Psalm 23, wo sie vom guten Hirte redet, dass wir durch das Elendstal oder durch das Tal der Todesschatten zu gehen haben. Und jetzt kommen wir langsam zu etwas. Die Bibel sagt ganz klar, dieses Leben, dieses Dazwischen, dieser Strich, das steht in Hiob 33 ab Vers 14, das hat folgende merkwürdige Hintergründe, die man nicht durchschaut als Mensch, man kann die nicht erklären, dass der lebendige Gott, weil er ganz klar sagt in der Heiligen Schrift, dass er nicht den Tod des Sünders will. Wenn er das Lied anguckt, die haben das begriffen, er will nicht den Tod des Sünders, sondern weil der Sünder rette aus seinem Elend, er will ihn durch Jesu Blut, will er ihn zurechtbringen. Wenn er das nicht will, geht Gott in seiner Barmherzigkeit hin, so wie es wieder im Hiob geschrieben steht, und tut etwas. Sondern Gott redet einmal um zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Das heißt, Gott redet zu uns, zu jedem, aber er beachtet es nicht. Vers 16, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie. Jetzt fängt Gott an, in unser Leben einzugreifen. Das heißt, in dem Strich passiert vor oben ein Eingreifen Gottes. Vers 19, er züchtigt ihn mit Schmerzen auf seinem Lager, ja, er straft sein Gebein sehr hart. So weit, die Bibel sagt, dass sogar das Brot zum Äckel wird. Das heißt, Krankheit ist oft vor Gott ein Mittel, um einen Menschen in den Zustand zu bringen, dass er ihn zerbricht, dass er sich bekehrt. Nicht immer, aber es ist oft ein Mittel vor Gott, wo Gott einem Menschen nochmal ganz nahe tritt. Die Bibel sagt, 2 oder 3 Mal tut er es. Und er züchtigt ihn, die Bibel sagt sogar, er züchtigt ihn hart. Es geht so weit, dass sein Fleisch schwindet, dass seine Knochen bloßgelegt werden. Jetzt kommt eigentlich das Schlimmste, seine Seele naht sich der Grube und sein Leben den Todesmächten. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich, warum? Und jetzt kommt die Offenbarung des Alten Testamentes über den Sohn Gottes, über die einzige Hoffnung, die ein Mensch hat zwischen diesen zwei Jahreszahlen. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, den gibt es, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht zur Grube hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Das heißt, da geht es um die Offenbarung des Sohnes Gottes. Jetzt sagt die Bibel, wenn er diesen Mittler findet, Vers 25, alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihm sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen. Und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Dann wird er singen und dann und so weiter. Dann geht die Bibel hin. Vers 28, er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht in die Grube hinabfahre. Vers 29, siehe, dies alles tut Gott 2 oder 3 Mal mit dem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Lichte der Lebendigen. Das heißt, da ist Gott barmherzig und gnädig, indem er den Menschen angeht. Und viele Dinge, die uns vielleicht hart scheinen, sind oft so, dass Gott nicht anders zu unser Herz vordringen kann, als dass er ganz hart redet. Und das ist etwas Gewaltiges, wenn der lebendige Gott so barmherzig ist, dass er 2 bis 3 Mal, so wie die Schrift sagt, unser Leben so angeht, teilweise bis zum Tod. Bis an den Rand des Todes, nur um uns herauszureißen aus diesem Elend, dass die 2. Jahreszahl auf dem Grabstein nicht zur Bombe wird. Jetzt kommt etwas und jetzt kommen wir zu diesen Phasen, zu diesem Ablauf des Menschenlebens. Und zwar, das beginnt ja mit der Geburt. Und jetzt sagt die Bibel im Prediger 12, Vers 1, und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Es war für mich interessant. Ich habe verwandtschaftlich mit der Familie Verbindungen gehabt und da war die Mutter der Familie hat in der evangelischen Kirche, das war hochinteressant, während der ganz normalen Kirche hat sie eine absolute Wiedergeburt erlebt. Da gab es ja noch gläubige Pfarrer, die hat die Wiedergeburt erlebt. Die hat ganz klar bezeugt, sie hat der Heiland gefunden. Der Rest der Familie war eher durchwachsen, meiste nicht gläubig. Aber eines ist interessant, einer der Söhne hat mir, und es hat mich schon gewundert, als junger Mann hat er gesagt, wenn die Tage kommen, die dir nicht gefallen. Das heißt, es war früher allgemein gut, das haben die Gläubigen gewusst. Du musst in der Jugend den Schöpfer suchen. Darum ist es wichtig, dass man sich so früh wie möglich bekehrt. Weil wenn einmal die Maschine läuft, dann geht es nicht mehr oft. Es gibt ja das berühmte Traktat, zu jung, dann zu verliebt, zu beschäftigt, Beruf. Dann irgendwann zu besorgt, wie es nämlich ausgeht, dass du für dein Alter sorgst. Und irgendwann bist du zu alt und dann steht am Schluss von dem Traktat zu spät. Versteht ihr? Das ist es. Und darum sagt er, ich gedenke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Je früher, je besser, weil irgendwann kommen Tage, die gefallen dir nicht. Und es gibt Tage, wo du keine Chance hast. Und das, was jetzt hier für die Ungläubigen gilt, da man sich nämlich bekehren muss, wenn die Stimme Gottes ein Tritt, das gilt natürlich auch für die Gläubigen. Man kann auch als Gläubiger, wenn man gläubig ist, in seinem Leben versanden, indem man in dieses Fleisch, in diese alte Natur zurückfällt und dann genau ähnliche Prozesse hat, wo Gott mir, und das sagt in Hebräer 12 ab Vers 4, um der Erziehung willen, dem Gläubigen, nicht zur Bekehrung, der ist bekehrt, sondern um ihn zu erziehen, genauso harte Tage sendet und um ihn aus dem Feuer herauszureißen. Wisst ihr, und dann manchmal in unserer Naivität vergessen wir, dass wir Kinder Adams sind. Wir vergessen, dass das alles unser normales Los ist. Und wir vergessen, dass wenn wir Gott aus der Schule laufen, dass er eingreifen muss, weil er uns liebt. Nicht, weil er uns hasst, sondern weil er uns liebt, weil er uns zurechtbringen will. Drum greift er ein. Und manchmal ist es für uns unverständlich, aber Gott ist für mich ein wichtiger Punkt, macht keine Fehler in dem Punkt. Klagelieder 3, 27. Und ich denke, hier haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Die Klagelieder war der geschrieben, wo Jerusalem im Elend war. Und hier sagt er etwas ganz Wichtiges. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade, die nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Damit sagt er ganz klar, du musst in deiner Jugend musst du bereit sein, unter durchzugehen, auch als Gläubiger. Du musst in der Jugend bereit sein, deine Lehrjahre zu zahlen. Wenn du das nicht bereit bist, diesen Preis für die Lehrjahre zu bezahlen, dann kommst du irgendwann in das Mittelalter und du hast nicht gelernt, wie man geistlich sich benimmt. Und dann wunderst du, dass Gott dich im Abseits stehen lässt. Es hat oft mit dem zu tun, dass man die Lektionen nicht gelernt hat. Es wird mir immer wichtiger. Wenn man Lektionen nicht lernt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder muss man es im Alter nachlernen, das ist bitter. Ich habe jetzt gelernt, wenn man mal ein bestimmtes Alter hat, tut man sich beim Lernen schwer. Oder es geht gar nicht mehr und dann muss man den Preis dafür bezahlen. Und dann hast du plötzlich Gläubige, die völlig frustriert sind. Aber in Wirklichkeit ist es ganz anders, sie haben den Preis nicht bezahlt. Ich habe bei mir Fehler gemacht in meinem Leben, wo ich den Preis dafür bezahlen musste oder vielleicht sogar noch heute zahlen muss. Da muss ich einfach sagen, gut, Herr, ich beuge mich. Wenn du in deiner Gnade diese Wirkung nochmals aufhebst, dann soll ich mich unendlich freuen, wenn nicht, dann bin ich selber schuld. Es ist nicht die harte Hand des Herrn, sondern es ist das harte Leben zwischen diesen zwei Jahreszahlen, wenn man Gott aus der Schule gelaufen ist, dass dann eben etwas so läuft. Darum ist es so wichtig, zwischen diesen zwei Jahreszahlen, sich ganz klar zu bekehren, dass Gott mit mir zum Ziele kommt, möglichst so früh wie möglich, b, dass man auch als Gläubiger je früher, je besser lernt, dass man die Lektionen Gottes annimmt, dass man sie auslebt, dass man sich erziehen lässt, dass man sich prägen lässt und dass man mit Gott zum Ziel kommt. Oder besser gesagt, er mit mir zum Ziele kommt. Sonst wird es, je älter man wird, je schwieriger wird es. Wenn Gott dich einmal im Mittelalter, und das Mittelalter, da kommen wir gleich dazu, ist das gefährlichste Alter, das es überhaupt gibt. Die Bibel sagt, das ist das Alter, das haben die Alten gefürchtet, auch im Alten Testament. Die Juden haben die Mitte der Jahre gefürchtet. Ich zeige es nachher gleich. Psalm 5, Vers 4. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Das heißt, die Bibel sagt, Frühe. Ich muss je schneller, je besser, je früher das überhaupt geht. Und ich sage es einmal vorsichtig. Wenn du jetzt ein bestimmtes fortgeschrittenes Alter hast und du merkst plötzlich, du bist Gott aus der Schule gelaufen, da sind Dinge gekommen, wo ich Preise bezahlt habe, die ich früher hätte bezahlen sollen, es nicht getan habe. Und jetzt habe ich das Elend am Hals. Dann gibt es bloß eins. Wenn die Bibel sagt, dann muss man Gott suchen. Frühe, und Frühe heißt für jeden, jetzt. Frühe ist immer jetzt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und zwar, man darf etwas nicht vergessen. Es sind unterschiedliche Kämpfe des Lebensalters. Die Bibel geht ja hin und beschreibt es dann auch und sagt, Baby, Kleinkind, Jüngling, Vater in Christus, sie beschreibt die geistlichen Stufen. Gewiss, jetzt kommt noch das Nächste dazu, bei uns Gläubigen, die wiedergeboren sind, bei denen Gott zum Ziele kam, bei der er Hiob 33 nicht mehr tun muss, bei dem er Hebräer 12 tun muss, nämlich Erzieher, da kommt ja noch was Zweites. Du kannst Gläubige haben, die sind 25 Jahre alt und sind schon vom Charakter und von der Ausreifung her eher Richtung Väter in Christo. Du hast aber teilweise Gläubige, die sind 30 Jahre gläubig und sind immer noch Babys. Und um das auch zu regeln, muss Gott manchmal eingreifen. Das ist ein Riesenproblem, auch im Leben der Gläubigen. Du hast nämlich zwei Phasen. Du hast die geistliche Lebensphase und du hast die natürliche Lebensphase. Und die können kollidieren. Wisst ihr, und im Alter tut man sich schwer. Man tut sich immer schwerer bei allem. Und ich denke, drum sagt die Bibel, Frühe musst du es tun. Jetzt kommen wir zu den Jungen. Wenn du dich bekehrt hast und du bist ein Junger, dann muss man einfach sehen, die Bibel ist ganz realistisch und geht nach der Natur und sagt in 2. Timotheus 2, 22, so fliehen nun die jugendlichen Lüste, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glaube, der Liebe, dem Frieden, nach zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und das ist das, was wir die Jungen einbläuen müssen. Versteht ihr? Wir müssen in der Jugendarbeit die Jungen nicht unterhalten, sondern wir müssen ihnen Dinge einbläuen, dass ihnen das unzweideutig im Gedanken drin ist. Du entgehst dem Fluch nur, indem du dich bekehrst. Wenn du dich bekehrt hast, dann musst du genau so vorgehen. Dann musst du dort, wo die Hauptgefahrenquelle sitzt, nämlich die Unreinheit als junger Mensch, dem musst du fliehen. Absolut fliehen. Und dann musst du einer von denen sein, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das heißt, das reine Herz ist von letzter Bedeutung. Du musst in der dauernden Reinigung bleiben. Du musst der Unreinheit aus dem Weg gehen, mit allen Konsequenzen. Das legt er hier die Jungen als Herz und sagt ihnen, es muss einfach so geschehen. Titus 2, 6. Es geht wie ein roter Faden durch die Schrift durch, wo Paulus das sagt. Er sagt gleicherweise, er meine die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In der Jugend ist eine gewisse Euphorie da. Da ist eine gewisse aufblühende und aufbäumende Gefühlswelt da. Da musst du sagen, besonnen. Auch das ist wichtig. Man darf als Jugendlicher nicht über die Stränge schlagen, geistlich. Auch da muss man besonnen sein. Man will die Welt einreißen, ich weiß das. Haben wir auch getan. Und in dieser Euphorie, die er vor Gott her oft, ich sage es einmal so, wo Gott oft wohlwollend drüber hinweg sieht, aber man macht oft Dummheit. Ich habe auch so Dummheiten gemacht. Im ersten Feuer. Ich habe Dinge zu Menschen gesagt, die würde ich heute nie mehr sagen. Die Kollegen mich zum SAL, zum Umtrunk einladen wollten. Ich weiß noch nicht mal, ich glaube, ich habe das Neue Testament rausgezogen, wo auch Sprüche drin waren. Ich weiß nicht mehr, wie es war, aber es war schlimm. Ich habe aufgeschlagen und gesagt, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Zu Deutsch, nein. Versteht, das würde ich heute nicht mehr machen. Man tut im ersten Feuer ungeheuer viel, man muss auch besonnen sein. Paulus sagt, ihr müsst der Unreinheit fliehen, Junge, und ihr müsst vor allem, ihr müsst lernen, besonnen zu sein. Das heißt, es ist ganz wichtig, Unreinheit fliehen, besonnen zu sein, als junger Gläubiger. 1. Petrus 5, 5. Und da kommt jetzt das Nächste. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten oder Älteren unter, Ihr aber sollt euch gegenseitig unterordnen, mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Es ist auch wichtig, versteht ihr? Wir sind ja heute eine Gesellschaft. Ich habe jetzt im Zug was wieder Schönes erlebt. Da war jetzt ein junger Mann, der hat jemand Älteres einen Platz angeboten. Das habe ich schon seit Monaten nicht mehr erlebt. Das heißt, eine gewisse Ehrfurcht vor jemand, der den Kampf des Lebens gekämpft hat, ich sage es einmal vorsichtig, der nahe an der zweiten Jahreszahl ist, der sehr, sehr, sehr viel erlebt hat und geistlich viele Narben hat, vielleicht auch menschlich viele Narben hat, viele Dinge erlebt hat, eine gewisse Achtung und eine Ehre vor diesen Leuten, fordert die Bibel, das ist einfach Fakt. Wisst ihr, da sind die Jungen auch gefordert, dass sie einfach das honoriert. Wisst ihr, der Junge ist oft wie so ein Gaul auf der Weide. Ihn beeindruckt nur, wenn du mit den Hufe scharrst. Man möge uns Alte das ersparen, dass wir nur schandehalber mit den Hufe scharren. Ihr versteht, wie ich meine. Ist doch nicht nötig, oder? Uns kann man den Sattel auflegen. Wir bleiben meistens ruhig. Aber es gibt viele, denen kannst du den Sattel noch nicht auflegen. Da musst du zuerst bändigen. Wenn dann jemand ins Mittelalter kommt und nicht gebändigt ist, dann kannst du mit dem Reich Gottes nichts mehr mit ihm anfangen. Und das sind die Leichen, geistlich, die vielleicht sogar bekehrt sind, wiedergeboren sind, aber nie gelernt haben, den Weg Gottes zu gehen. Und dann sind sie unbrauchbar. Das sind dann die Leute, die sind frustriert. Sie möchten, aber es geht gar nicht mehr, weil sie letztendlich von der Erziehung her untergegangen sind. Und dann kann es nur noch funktionieren, wenn Gott viel Gnade und tiefe Gnade gibt zur Erziehung. 3. Mose 19, 32. Also ich sage es jetzt wirklich nicht, weil ich da stehe. Ich habe das schon früher gesagt, wo ich jung war. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Wisst ihr, es ist Sünde, wenn junge Gläubige, ich rede jetzt nicht mehr von den Ungläubigen, die müssen dich bekehren, aber wenn junge Gläubige so ein bisschen spöttisch, so ein bisschen, wie soll ich sagen, von oben herab auf die alten Gläubiger herabsehen. Wisst ihr, ein alter Gläubiger hat Kämpfe gehabt, für den haben die Jungen vielleicht nicht einmal eine Ahnung. Und bevor man einen Stab bricht über das, was im Leben eines Menschen passiert ist, würde ich mir das ganz genau angucken. Versteht ihr? Manchmal ist es ein Wunder der Gnade Gottes, dass noch jemand da ist. Und oft sieht man bloß und sagt, der hat hier versagt, der hat da alles kaputt gemacht. Wisst ihr, das kann schon sein. Aber wenn er noch hier ist, dann ist doch Gott mit ihm zurechtgekommen. Also das ist etwas Gewaltiges, wenn Gott mit dem Menschen zurechtkommt. In 1. Timotheus 5, 3 gibt die Bibel uns nochmal einen ganz wichtigen Punkt, der für uns heute keine Rolle mehr spielt, weil er immer nur auf die Versorgung hin gesehen wird, aber da ist viel, viel wichtiger. Er sagt hier, ehre die Witwen, die wirkliche Witwen sind. Gott hat ein besonderes Herz für die Witwe und die Waise. Und eine Gemeinde, die biblisch läuft, die muss das ehren. Und wenn du jetzt jemanden hast, der verwitwet ist, er sagt, die Jungen sollen wieder heiraten. Du hast jemanden, der alt ist und verwitwet ist. Dann muss man einfach nüchtern sein. Dann ist das ein Weg Gottes, den Gott besonders deckt. Und jetzt erwartet die Bibel auch, dass man diese Phase des Lebens, wo es dann eben nicht mehr jung ist, wo man dann immer alter ist und wo man dann immer Zustand ist, wo man den Mann verloren hat oder letztendlich als Kinder die Eltern verloren hat, dass das vom Menschen her geehrt wird, dass man hier bestimmte Fürsorge bringt, auch als biblische Gemeinde. Und da hapert es oft, wir sind so eine Leistungsgesellschaft geworden. Nur wenn es funktioniert, wie wir es wollen und wenn es nur unserem Level entspricht, ich kenne das vom Geschäft bis zum Gehen nicht mehr. Wenn ich das Wort Projekte höre, geht es mir kalt der Buckel runter. Kalt, aber ganz kalt. Und wenn dann nur die fremde Firma kommt, die spezialisiert ist auf Projekte, dann geht es mir zweimal kalt der Buckel runter. Und im Reich Gottes gilt halt ein anderes Gesetz. Da gilt das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Da gilt eine ganz andere Regel. Da gilt eben nicht der, der am besten funktioniert, sondern da gilt der, der am nächsten am Herz Jesu hängt. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Und wenn der vollkommen hingegeben am Herz Jesu hängt und nicht so gut funktioniert, dann ist der vor Gott immer besserer Zustand, wie wenn jemand nach Hause hin alles perfekt macht und er ist weit weg vom Herz Jesu. Das ist das Einzige, was zählt. 2. Timotheus 4, 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Und jetzt kommt das, wo auch die Übergangsphase vom Jugend zum Mittelalter kommt, wo man einfach nüchtern sein muss, sachlich. Widrigkeiten als gegeben nimmt, sie lernt zu verarbeiten. Ihr versteht? Man kann bei Widrigkeit den Kopf in den Sand strecken oder um sich schlagen. Zwei Extreme. Man kann sie aber auch biblisch verarbeiten. Und das ist das, was Gott will, dass ein Mensch, wenn er erwachsen wird, dass er das biblisch verarbeitet. Weil jetzt kommen wir zum Heißesten. Das ist die heißeste Phase des Menschen. Und das ist die Phase, die die Alten gefürchtet haben. Die haben die Juden gefürchtet. Jesaja 38, 10. Ich sprach, in meinen besten Jahren muss ich zu den Toren des Totenreiches eingehen. Ich bin des Rechts meiner Jahre beraubt. Sie haben eine Sorge gehabt. Sie haben die Sorge gehabt, dass Gott sie wegnimmt, so wie es im Psalm 102, 25 steht, inmitten der Tage, inmitten der Jahre, in der Hälfte. Das heißt in der Blütezeit. Ich spreche, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Darum kriegen da die Männer die Herzinfarkte. Versteht ihr? Darum kriegen hier die Frauen ihre psychischen Probleme. Das ist alles normal. Das ist ein normaler Fall. In der Mitte der Jahre wird es gefährlich. Wisst ihr, in der Mitte der Jahre, da taucht ja in der Welt nicht umsonst die Midlife-Crisis auf. Und zwar, ich verstehe das. Ich habe da eigentlich ein gewisses Verständnis dafür. Weil du bist jetzt nicht mehr jung, du bist nicht mehr idealistisch, sowohl in der Gemeinde als auch im Beruf oder in der Familie. Du bist nicht mehr idealistisch, sondern du bist in gewisser Weise nüchtern geworden. Aber nüchtern kann auch bedeuten desillusioniert. Du hast keine Illusionen mehr. Du bist jetzt eher sachlich und weißt, es ist wohl bald vorbei. Wie sind meine Chancen? Du siehst, meine Chancen sind gering. Wisst ihr, wenn dann ein Mensch anfängt, sein Leben rückwirkend zu betrachten, habe ich auch schon gemacht. Und du kommst dann zum Schluss, eigentlich hast du viel verbügelt, dann ist es ungeheuer wichtig, dass du im Herzen Jesu bleibst und dann nicht in die Verzweiflung gehst. Weil letztendlich ist Gott, der dich beurteilt und nicht du. Nochmals, ich möchte es ganz klar betonen, du selber kannst dich nicht beurteilen. Von daher ist oft der Falle des Teufels, dass er uns einen Blick gibt, dass wir zurückblicken und beurteilen möchten und können das gar nicht, weil es nämlich gar nicht von Gott ist. Sondern dann kommt der Teufel, der Verkläger und verklagt und am Schluss bist du fertig mit dieser Welt. Und darum passiert das Elend in der Mitte der Jahre. Und darum passieren die große Katastrophe in der Regel, in der Mitte der Jahre. Wisst ihr, mir erzählt jemand aus dem Medizinwesen. Mir erzählt ein Zahnarzt. Ich hab mich nicht mehr gekriegt. Sag plötzlich, meine Frau ist weg. Dann sage ich, mir ist aufgefallen, dass sie nicht mehr da ist. Dann sage ich, meine Frau ist weg. Sag ich, wieso? Sagt er, Selbstverwirklichung. Sie hat gesagt, ich hätte damals studieren sollen und nicht mit zu Deutsch, also die Phase Kinder da, vielleicht hätte sie besser studieren sollen. Sie holt jetzt alles nach. Versteht ihr, das ist genau die Mitte der Jahre. Die ist für Mann gefährlich und für Frau. Die ist für beide gefährlich. Weil wenn du dann plötzlich sagst, ja, was tue ich jetzt? Ich habe jetzt wieder einen Kollegen, der macht jetzt was. Da wird es mir ganz anders. Der geht jetzt in einen Risikobereich rein im Osten. Also, ob ich das gemacht hätte, hätte ich es mir 10-mal überlegt. Ich habe ja auch sowas gemacht mit 46, da ich nach Stuttgart bin, aber das musste ich. Ich war immer Zugzwang. Aber der hat keinen Zugzwang gehabt. Der geht jetzt rein. Das machst du nur, wenn du denkst, du hast was verpasst. Ich hab einen Kollegen gehabt, der ist völlig ausgerastet. Der hat wörtlich zu mir gesagt, hat mir in die Augen gesehen, ganz tief. Hat gesagt, alle haben mich letztendlich im Stich gelassen, hat er gesagt. Niemand hat mir die Höhepunkte verschafft. Dann hat er verklärt, gelächelt und gesagt, jetzt schaffe ich sie selber. Und das hat er getan. Vor Art und Weise, dass mir heute noch die Haare zu Berge stehen, und zwar senkrecht. Ja, ihr versteht, was das ist. Das hat er nicht gemacht mit 35. Das hätte er nicht gemacht mit 55. Das hat er in Mitte der Jahre gemacht. Ihr versteht. In der Blüte. Drum fürchtet die Juden diese Zeit so und sagt, Herr, nehme mich nicht hinweg. Wenn ihr auch mal seht, viele Prediger sind genau in der Zeit und in der Phase, zum Beispiel hat der Herr sie weggenommen. Es hat mich schon tief bewegt. Ich habe gesagt, Herr, warum lässt du den so früh sterben? Und wenn ihr das einmal anguckt, ihr findet oft, wenn jemand die Phase nicht überlebt hat, dann, und du studierst tiefer, was da los war, dann triffst du auf bestimmte Dinge, die logisch sind. Die eigentlich das erklären. Aber oft, wenn sie die Phase überlebt haben, dann werden sie oft relativ alt. Schon mal aufgefallen, dann werden sie alt. Das heißt zu Deutsch, da ist eine gefährliche eine gefährliche Phase. Und da kann natürlich passieren, was in den Psalmen geschrieben steht, wo der David, der das ja durchlebt hat bis zum Exzess und der hier ein Spezialist war, er sagt hier im Psalm 69, 2, hilf mir, o Herr, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Du empfindest dann in solcher Phase, empfindest du dann Wasser, die anderen Menschen, Wasser ist ein Bild auf Menschen, empfindest du, dass sie dir über die Seele gehen, sie gehen dir dann auch auf den Nerv. Und da heißt es dann im Psalm 66, 12, du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Das ist das Elend. Du kannst erleben, dass Menschen dich bürsten. Es gibt sogar Gemeinden, die sagen, den müssen wir bürsten. Es heißt in der Welt genauso, wo du einfach gebürstet wirst. Und jetzt machen wir was ganz Einfaches. Wenn du ein Haustier hast, bürste mal das Tier gegen den Strich. Was passiert? Das ist ganz einfach. Der faucht. Das können sie nicht leiden. Und genau das ist hier gemeint. Es geht Menschen über mein Haupt. Es ist unangenehm. Du wirst von den Menschen, du wirst geärgert, du wirst geplagt. Du wirst vielleicht beleidigt, du wirst geärgert. Und die Bibel sagt, das ist halt so. Warum? Vers 10. Denn du hast uns geprüft, oh Gott, und hast uns geläutert, wie man Silber geläutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unsere Lenden eine schwere Last auferlegt, du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen, wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. Das ist genau die gnädige Hand Gottes, die in der Mitte der Jahre eingreift und mich wie ein Gaul, der nicht parieren will, an die Kantare nimmt. Die mich ganz eng in den Zügel nimmt, um mich zurechtzubringen. Und dann sagt die Bibel, und das ist schon das, was Gott will, aber du hast uns herausgeführt in die Fülle. Das heißt, Gott, wenn ich die Lektion gelernt habe, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ich als Ungläubiger die Lektion gelernt habe und mich bekehrt habe, dann nimmt Gott Hiob 33 weg. Und wenn ich als Gläubiger die Lektion gelernt habe, wenn das alles über die Bühne ist, dann nimmt Gott Hebräer 12 weg. Dann nimmt Gott die Schule weg, das ist Fakt. Dann kommt die Seele wieder zur Ruhe. Ihr könnt euch erinnern an die Geschichte, wo David fliehen musste, wo der Mann wirft mit Steinen und ihm flucht und ihn alles heißt, steht in 2. Samuel 16. Und da ist doch was Einfaches. David, der hier inmitten der Jahre ist, er ist der König, ist bereits geistlich gereift. Seine Heerführer, ich sage bloß mal einen Namen, ein Joab und seine Brüder und seine Konsorte, die waren einfach. Die hat gesagt, guck mal, Kopf runter. Das war das Übliche, das war ihr Standardsatz. Wenn es nichts mehr eingefallen ist, hat es den Kopf runtergetan. Wisst ihr, das ist der unreife Gläubige. Das ist der Gläubige, der um sich schlägt. Das ist der Gläubige, der diese Phase nicht erleben kann. Was macht David? Er macht was ganz anderes. Er sagt zu seiner Wilde, sagt er, stopp, kein Mord, keine Bluttat, vielleicht hat der Herr es ihn geheißen. Versteht ihr, viele Dinge muss ich zuerst prüfen, hat der Herr das geheißen? Was tut denn der Herr? Ist das jetzt die Hand des Herrn oder ist es nicht die Hand des Herrn? Das ist nicht immer ganz einfach, das gebe ich zu. Und dann gibt es natürlich Dinge, wo du gelaufen bist vielleicht und bist aus Gott, aus der Schule gelaufen, schon in der Jugend. Du hast das Joch nie getragen, du hast nie gelernt, dich unterzuordnen. Du hast nie gelernt, dich in ihre Gemeinschaft einzuordnen. Es gibt Gläubige, die haben nie gelernt, sich einzuordnen, die haben Probleme. Jesaja 47, 13. Du bist müde geworden von der Menge deiner Beratungen. Das ist das Gegenteil. Das eine ist der Sturkopf, der sich nicht sagen lässt, nicht mehr seine eigene Suppe kocht. Und das andere ist der Mensch, der vollkommen abhängig nur noch Menschen fragt. Was sagt der, was sagt die, was sagt jener, was sagt der? Wisst ihr, Menschen, ich habe einen Bruder gehabt, unbeschreiblich. Habe ich heute mit ihm geredet? Hat er das vertreten, was ich gesagt habe. Kam der Herbert Janssen, hat er vertreten, was der Herbert Janssen vertreten hat. Kam ein dritter Bruder, hat er vertreten, was der gesagt hat. Du musst nur hören, was er gerade von sich gibt, dann hast du genau gewusst, mit wem hat er Kontakt gehabt. Das ist ein Drama. Und jetzt sagt die Bibel, durch das, dass du mit deinen Beratungen überall rumläufst, wirst du müde. Und die Müdigkeit kommt in der Regel in dieser mittleren Phase. Jesaja 57, 10, dort sagt er das Gleiche. Dort sagt er praktisch, du bist müde geworden von der Menge deiner Wege. Und da kommt dann etwas ganz Brutales, und zwar die Menge deiner Wege. Das ist, wenn du einfach zu viele falsche Wege gehst, nicht nach dem Willen Gottes fragst, wenn du einfach läufst und läufst und läufst nach deinem Gutdenken, nach der Meinung der Menschen, nach deinem sturen Kopf, dann irgendwann läufst du dich tot. Du läufst dich dann tot. Und dann kommt die Enttäuschung. Wisst ihr was? Enttäuschung ist ein wunderbares Wort. Das heißt, du bist getäuscht und jetzt bist enttäuscht. Die Täuschung ist aufgeflogen. Das heißt enttäuscht. Von daher ist das Wort enttäuscht gar nicht so schlecht. Wenn jemand enttäuscht ist, muss ich sagen, ist doch wunderbar, wenn jemand enttäuscht ist. Ist aufgeflogen. Wisst ihr? Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich solcher Dinge bewusst ist. Und hier ist der Kampf, vielleicht mit der härteste Kampf der Gläubigen. Aber dann, wenn es dann die Phase überwunden ist, dann kommt das beginnende Alter, da gehe ich auch langsam dazu, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass die alten Frauen gleicher Weise sich verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und zwar, da sagt er was ganz Einfaches. Er sagt, die Alte sollen besonnen sein. Ihr müsst mal gucken, wie viele Sekten oder wie viele Schwärmereien im Alter über 60 begonnen wurden. Das ist brutal. Ihr müsst mal gucken. Oft ist das genau nur ein Überbleibsel aus dieser gefährlichen Mittelalterzeit, wo man dann plötzlich in der Schwärmerei im Alter denkt, jetzt muss ich noch was Besonderes bringen. Das ist wie so ein Nachschlag, jetzt muss ich was Besonderes bringen. Da bringt man neue Lehre, da bringt man neue Bewegung, da bringt man Sekte, da bringt man Schwärmerei. Ist ungeheuer gefährlich. Ich weiß, ein Mann, der war schon praktisch pensioniert, hat einen gesegneten Dienst getan. Plötzlich hat er Offenbarungen bekommen. Der hat komischerweise sein Hemd immer unter das Kopfkissen gelegt. Ich habe nie rausgekriegt, was das soll. Und eines Tages, verstehe ich nicht, warum Hemd unter das Kopfkissen. Auf jeden Fall, am Morgen war immer der rechte Ärmel nass und alles an der Drucker. Da wäre bei mir jede Alarmglocke hochgegangen. Dann hat er geschlossen, dass Gott ihm durch den Heiligen Geist der Arm benetzt hat, dass er jetzt die Vollmacht hat zu schreiben. Weil solche Dinge, wenn wir älter werden, müssen wir aufpassen. Dann müssen wir noch enger als Wort Gottes, noch nüchterner, noch sachlicher sein, dass wir ja nicht dieser zweiten Welle, dieser mittelalterlichen Gefahrenquelle dann im Nachschlag noch zum Opfer fallen. Und bei jungen Frauen, bei älteren Frauen sagt er ganz klar, ihr müsst hier, darf auch nicht in die Ersatzbefriedigung gehen, zum Beispiel Alkohol. Sondern ihr sollt die junge Schwester lehren, wie sie sich verhalten sollen. Und da sehe ich ein großes Manko auch im Reich Gottes. Das ist ein großes Manko. Weil das ist eine wichtige Aufgabe, die die Gemeinde auch hat. Und dann natürlich wieder für alle Titus, wo ganz klar sagt, dass wir das gottlose Wesen verleugnen ab Vers 11. Und Gott wirklich so diene, wie er es wollte. Und ich möchte jetzt ganz nüchtern sachlich zum Schluss einfach etwas in den Raum stellen. Und zwar, man sieht es auch, wenn man vorher noch Römer 12 sich anguckt. Wenn man Römer 12 sich anguckt, dann sieht man was ganz Einfaches. In die ersten drei Verse sagt er, du sollst dich ganz hingeben. Das gilt für alle Alter. Der Frischbekehrte muss sich ganz hingeben. Der Jüngling, der vor Kraft scharrt wie ein Ross, muss sich ganz hingeben. Auch der, wo im Mittelalter ist, wo vielleicht in der Blüte steht, muss sich hingeben. Auch der, wo im Übergang ist zum Alter, darf nicht schwärmerisch sein, muss sich hingeben. Und der Alte, der kurz vorm Tode steht, muss sich hingeben. Das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist die Hingabe. Und er sagt, gebt eure Leiber als Ganzopfer. Denkt nicht wie die Welt, sagt er hier, sondern lasst euer Denken erneuern, lasst euer Denken erneuern, dass ihr biblisch, dass ihr geistlich, dass ihr richtig denkt, dass ihr das alles durchschaut, dass ihr denkt zu Deutsch, wie Gott denkt, dass ihr euch vom Herrn beurteilen lasst und nicht durch eure eigene Vorstellung in die Falle geht. Weil etwas ist klar, zwischen diesen zwei Jahreszahlen lauert der Teufel an jeder Ecke, um mich in die Falle zu locken. Und darum greift ja Gott ein, darum ist er ja so gnädig. Aber hier gibt er uns ganz klare Erweisungen. Was sollen wir tun altersgemäß? Die Jungen sollen keusch sein, vernünftig. Die im Mittelalter aufpassen, dass du nicht in eine Falle gelockt wirst. Du musst nüchtern sein, du musst sachlich sein. Du darfst dich hier nicht reizen lassen vom Teufel, indem er dir einredet, es war nichts. Und wenn du ins Alter gehst, nicht, dass du denkst, du hast was verpasst, jetzt musst du nur schnell zeigen, dass du ein ganz geistlich, ganz großer bist. Wisst ihr, das sind die Gefahrenquellen. Sondern er sagt hier, gib dich hin, gilt für alle. Und er sagt, gemäß deines Maß des Glaubens, also auch Bescheidenheit ist hier angesagt. Und wenn du etwas versäumt hast, Wisst ihr, ich bin nicht so wie manche russlanddeutsche Gemeinde. Wenn da jemand in Ehebruch gefallen ist, selbst wenn er Buße getan hat, dann muss er, solange er gelebt hat, hinter in der letzten Reihe auf dem Bänklein sitzen. Das gibt es zum Glück bei uns nicht. Sondern das Blut Jesu macht immer noch rein vor aller Sünde. Aber es ist einfach so, wir müssen da lernen zu ertragen, dass wir selber etwas kaputt gemacht haben, indem wir Gott aus der Schule gelaufen sind, Mann wie Frau. Und dann müssen wir einfach sagen, Herr, das ertrage ich jetzt. Dann muss man sich in der Hingabe zu Füßen Jesu legen und sagen, Herr, erbarme dich. Wisst ihr, wenn du das dann siehst, dann kommt in Römer 12, ab Vers 9, kommt eine ganze Palette, wo er ganz einfach sagt, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet euch fest am Guten, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch selbst nicht für klug, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, meine ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist eine Erweisung für alle Altersphasen. Ihr versteht? Das gilt für den Jungen. Das gilt für den, der vor Kraft berstet, der nicht mehr weiß, was er tun soll vor Kraft. Das gilt für den, der langsam in diesem mittleren Alter kriselt. Gilt genauso. Das gilt für den, der Übergang hat zum Alter. Das gilt für den, der alt ist. Das ist eine Grunderweisung für alle. Und es gibt in der ganzen Heiligen Schrift, ich habe mir den Kopf zermattet, welche Beispiele gibt es denn? Wer ist denn hier repräsentativ? Wer würde denn dem am ehesten entsprechen? Und es ist einfach so, ich meine jetzt positiv, weil, wisst ihr, der Hiob sagt etwas und das ist einfach, ich denke, das muss man sehen in Hiob 7. Er sagt dann in Vers 3, so wurden auch mir Monate voller Enttäuschung beschert und Nächte voller Qual zuteil. Jetzt erklärt er, was das bewirkt, Vers 6. Meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschifflein, sie entschwinden ohne Hoffnung. Das heißt, er sagt, das Ding geht blitzschnell vorüber. Du hast eigentlich kaum eine Chance, wenn du hier in Fehlhaltungen verharrst, hast du keine Chance als Gläubiger. Weil du wirst dann diese Substanz aufbrauchen und irgendwann ist dann auch zu spät. Und dann hinterher kommt das Gejammer. Und zwar, es gibt eigentlich bloß einen Gläubiger im Alten Testament, der dem einigermaßen entspricht. Das heißt, der die Fehler nur am Anfang macht und dann alle Lektionen lernt. Perfekt, ist der Josef. Josef ist der Liebling von Jakob. Wenn er 1. Mose zum Beispiel 37 lässt, dann seht ihr das Drama. Er war der Liebling seines Vaters, er war der verzogene Mustersohn, er war der, der seine Brüder gepetzt hat, der das erzählt hat. Er war, so wie man es nennt, der Perfekte. Und dann passiert Folgendes, er hat auch von Gott Offenbarungen, das ist ja gar nicht falsch, Gott offenbart ihm, dass sich die anderen vor ihm beugen werden, Sonne, Mond und Sterne, das Bild für Israel, er zeigt ihm das, das ist ja gut. Das heißt, er hat schon eine Beziehung zu Gott, aber er hat etwas, er hat ein ungebrochenes Wesen. Das heißt, er hat Offenbarungen von Gott, er hat Gaben, dass man es richtig versteht. Meine Gnadengabe hat mit dem, was ich jetzt erzählt habe, heute nichts zu tun. Die Gnadengabe kann hier in jeder Phase, bei jedem Mensch, so wie Gott sie ihm als Gnadengabe gegeben hat, wirken. Und die Wirkung meiner Gnadengabe hat nichts über meine Qualität zu tun. Ich rede hier von dem Persönlichen, vor Gott in Christus. Das ist was ganz anderes. Und hier siehst du, er hat die Gnadengabe, er hat schon damals Offenbarung bekommen. Er konnte die Träume nachher deuten, aber er ist ungebrochenes Wesens. Und jetzt lässt Gott es zu, dass er von seinen Brüdern fast ermordet wird, dass er nach Ägypten muss. Er kommt in die Gefangenschaft und es ist so brutal, was diesem jungen Mann passiert ist. Das, was wir vorher gelesen haben, dass die Seele in Kette liegt, da ist was dran. Die Seele liegt wirklich in Kette und er muss hier unten durch. Und dann kommt immer wieder, wenn ihr die Geschichte lest, der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Das heißt, das war ein Bild für einen Gläubigen, der vor Gott steht, aber noch nicht erzogen ist. Und dann kommt er letztlich in dieses Haus, wo ihm die Frau nachstellt. Und er ist gegen die Sünde. Er ist korrekt. Jetzt können wir ja sagen, wenn du so konsequent bist gegen die Sünde, dann darf Gott es nicht zulassen, dass du wegen dem Nachteile bekommst. So denkt der Mensch. Aber Gott hat ja was ganz anderes vor. Er muss ihn erziehen, weil er hat einen Plan mit ihm. Also kommt es zur Katastrophe. Das heißt, er kommt ins Gefängnis. Aber im Gefängnis heißt es wieder, und der Herr war mit ihm. Und der Herr war mit ihm. Und jetzt könnte man sagen, dann ist ja alles wunderbar. Dann wird der Herr ihm jetzt hier was Wunderbares bereiten. Er offenbart die Träume denen zwei Hofbeamte. Jetzt kommt wieder etwas. 2 Jahre lang nach dieser Segnung Gottes vergisst ihn der Beamte. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Er offenbart, er hat ihm den Traum gesagt und der Josef hat es ja gehört. Das ist genau passiert. Meine Weissagung, mein Traum ist eingetroffen. Und Josef muss trotzdem 2 Jahre warten. Es hätte auch sein können, er muss immer warten. Wusste er ja nicht. Das heißt, Gott lässt ihn nicht aus der Schule. Und du kannst noch so viele geistliche Segnungen erleben. Wenn Gott mit dir in der Schule nicht zum Ziele kam, lässt er dich nicht raus. Ihr begreift, Gott ist der Herr, nicht wir. Er lässt dich nicht raus, bis zum Ziele gekommen ist. Und das ist der wichtige Punkt. Als 1937 die Versammlungen verboten wurden der Brüder, dann ist ein Teil hingegangen, hat einen Kompromiss gemacht, hat einen Trick gemacht, dass sie mit den Baptisten zusammen weiter Versammlungen halten konnten. Ein Teil der Brüder ist auf sein Angesicht gefallen und gesagt, Herr, was haben wir getan? War es bei uns nicht in Ordnung, dass du unsere Versammlungen verbietest? Sie haben nicht gesagt, der Hitler, der Teufel, die Böse, sondern sie haben gesagt, du hast es zugelassen, dass deine Versammlung verboten wird. Was ist bei mir nicht in Ordnung? Die Brüder haben Buße getan, im tiefsten Sinne des Wortes. Und hinterher, wo das Ding rum war, haben sie relativ unbeschadet gegenüber den anderen das Ding überlebt. Allerdings ein paar sind auch, zum Beispiel ein Mann aus unserer Gegend ist vor Freudestadt im KZ gelandet. Aber es waren Brüder, die waren echt. Wisst ihr, und dieser Josef muss in diesem Gefängnis 2 Jahre schmoren. Der Herr lässt ihn nicht raus, bis er die Lektion gelernt hat. Und dann ist scheinbar die Lektion beendet, dann kommt die große Offenbarung, dann erinnert sich plötzlich der eine der Überlebenden, sagt es dem Pharao, als dieser Traum von Josef dann letztendlich in der Heiligen Schrift als gewaltigstes Geheimnis vom Josef entschlüsselt wird und plötzlich beginnt etwas. Und jetzt, wenn ihr die Texte lest, also es wäre viel zu viel, das alles jetzt zu lesen, wenn ihr die Texte dann ganz in Ruhe lest, dann seht ihr etwas, da ist kein Hochmut, da ist kein Egoismus, da ist kein Stolz, da ist nichts mehr da. Das heißt, der Herr hat ihn in der Jugend zurechtgebracht. Jetzt ist er in dem Alter, wo er in der Blüte ist und jetzt funktioniert es. Er hat die Lektion gelernt, versteht ihr? Er hat sie gelernt. Und das hält bis zum Schluss. Das hält, als er seinem Vater begegnet, das hält, als er stirbt, als er praktisch prophetisch glaubt, dass Gott das tut, was er sagte, indem er für seine Gebeine Vorsorge trägt. Es hält. Du siehst keinen Schlenker mehr. Und die Bibel sagt dann in 1. Mose 49, Josef ist der Gesegnete des Herrn gewesen. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo mir das Herz brennt, wo letztendlich etwas passieren muss. Ich weiß nicht, wo du und ich weiß nicht, wo ihr letztendlich in dieser Sache steht. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Das ist mein Beruf, mein Job. Sondern es ist was ganz anderes. Ich weiß, wo ich stehe. Und ich bin verantwortlich vor Gott, dass ich mein Leben vor Gott kläre, in der Phase, wo ich jetzt gerade drin bin. Und jetzt, wenn man dann beginnt zu verzweifeln, das ist ja das, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man verdrängt oder man verzweifelt, dann sagt die Bibel in Hebräer 4,14, dass wir diesen großen Hohepriester haben, der Herr Jesus. Jetzt sagt Vers 15, wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und jetzt sagt er so, und jetzt komm mit Freimütigkeit. Versteht ihr, wir haben nur eine Chance. Wir müssen ganz klar hingehen und sagen, Herr, wie siehst du mich? 1. Korinther 4, 6. Herr, erforsche mich, wie ich es meine. Wir müssen auch mit den Rätseln unseres Lebens zu Jesus gehen und sagen, Herr, offenbare, zeig es mir. Und wenn ich dann in der Phase plötzlich merke, da ist irgendwas von mir verbügelt worden, auch in der Schulung, auch letztendlich, ich habe mich nicht erziehen lassen, ich bin aus der Schule gelaufen, ich habe was kaputt gemacht, dann darf man nicht verzweifeln, weil der Herr unsere Schwachheiten kennt. Dann muss man mit diesen Schwachheiten zu Jesus sie ihm auf den Altar legen und sagen, Herr, vergib, das Blut wird es löschen und sage so, jetzt dreh dich. Wenn ihr meine alte Bibel seht, dann werdet ihr das sehen. Ich habe, als die Kämpfe mit der Pfingstbewegung rum waren oder in der Übergangsphase, ich weiß nicht mehr genau den Zeitpunkt, habe ich in meine Bibel immer reingeschrieben, was ich denke, was ich will. Da habe ich reingeschrieben, jetzt melde ich mich in die Schule Gottes an. Manchmal musst du dich in die Schule Gottes anmelden und sagen, Herr, hier bin ich. Jetzt vergesse ich, was dahinter ist. Und will neu nach vorne blicken, was vor mir ist. Ich will, dass der Strich zwischen diesen zwei Jahreszahlen nicht in der Katastrophe endet. Ich will, dass es etwas wird zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. So, jetzt, heute ist für mich frühe, jetzt ist die Stunde, jetzt geh mit mir neu und mach aus dem, was hier bisher passiert ist, das Beste zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Wenn der Mensch so stoppt und so in sich geht, dann wird letztendlich er zum Triumph kommen, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und letzte Bibelstelle, Römer 8, 18, die ist dann das, was gilt. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Da wird ein Gläubiger ganz einfach mit dieser Herzenshaltung, dass das, was jetzt hier abläuft, zu dieser Erziehung, zu dieser Zubereitung, zu dem allem gehört, wird er in der Lage sein, alles zu ertragen, alles zu verarbeiten und hat den Blick in die Ewigkeit gerichtet und weiß, wenn ich die Augen aufschlage, werde ich der Herr Jesus sehen und bei ihm sein, alle Zeit. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du von dem Tag der Geburt bis zum Tag des Todes, dass du uns nachgehst, dass du willst, dass jeder sich bekehrt, dass niemand verloren geht, sondern dass jeder zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir, wenn in unserer Mitte jemand ist, der das nicht erlebt hat, dann gib ihm Gnade, dass er es erleben darf. Und uns Gläubige, die wir das erlebt haben, bei denen der entscheidende Einschnitt zwischen diesen zwei Zahlen ja passiert ist, wenn es dem Teufel bei uns gelungen ist, zu versanden, dann erbarme dich. Wir möchten deine Erziehung ganz neu annehmen, möchten dich bitten, dass du mit uns zum Ziele kommst, möchte dir, dem Lamme, ganz neu folgen und Buße tun und unsere Blicke erheben und neu dich bitten. Zeig du uns, wie du siehst, nicht wie wir es sehen. Gib du die Weisungen, setz du die Dritte. Wir möchten deine Fußstapfen folgen, nicht unseren, dass du mit uns zum Ziele kommst, auf dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.